Wenn wir da ins letzte Drittel kommen, ich glaube, da haben wir eine Riesenparty.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen wir gut.
Ja, geht Schlag auf Schlag hier mit unserem FC-Podcast. Letzte Woche gab es eine Folge, diese Woche gibt es direkt die nächste Folge. Deswegen sage ich einmal ganz hochoffiziell herzlich willkommen, Tag zusammen zur 12. Episode beim offiziellen Podcast des 1. FC Köln. Mit mir Nicolas Verhoeven und meiner heutigen Gästin, die auch im wahrsten Sinne des Wortes immer da für den 1. FC Köln war und ist 15 Jahre bald und damit seit Gründung der Frauenfußballabteilung beim 1. FC Köln. Hi, Nicole Bender-Rumler.
Ja, hi.
Ich freue mich sehr, dass du mir gegenüber sitzt und bei uns zu Gast bist heute.
Ja, ich freue mich auch und bin sehr gespannt.
Aber ist dein erster Podcast, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie du es mir erzählt hast?
Ja, ist korrekt.
Exklusiv heute hier. Mhm. Sehr gut. Wie handhabst du es sonst so mit Medienterminen? Bist du ein Fan davon, Mikro unter der Nase zu haben?
Boah, also brauche ich jetzt nicht zwingend. Ich arbeite gerne im Hintergrund. Ab und zu darf ich da mal ans Mikrofon oder muss ans Mikrofon? Das koordiniert unser Pressesprecher Dalia Mysterik hervorragend.
Liebe Grüße.
Jawohl. Ja, aber ansonsten brauche ich das nicht zwingend. Wie gesagt, der Hintergrund ist mir lieber.
Benni, du kennst unseren Podcast, hast du mir gerade verraten. Deswegen wird es für dich jetzt keine Überraschung sein, dass wir, bevor wir lang schnacken, erstmal in ein kleines Entweder-Oder gehen.
Die Startelf.
Nicole oder Bendy?
Boah, beides okay. Mitarbeiter sagen Nicole, Tatsache, in meinem Bereich, aber die Kollegen in der Geschäftsstelle immer gern wieder Bendy.
Ja, ich bin auch direkt auf Bendy auf den Zug aufgesprungen. Nicht nur, weil ich direkt ein Fan von dem Namen war, sondern auch, weil ich dich irgendwie direkt als Bendy identifiziert habe. Insofern ist das, hoffe ich, okay, dass wir jetzt mit Bendy weiterführen. Sechserposition oder Trainerposition?
Sechserposition.
Im FC-Büroalltag lieber ein Anruf oder eine E-Mail?
Ein Anruf.
Du willst eine neue Spielerin verpflichten. Gehst du vor Ort sichten oder machst du das per Videoanalyse?
Beides.
Spieltagsroutine oder ganz nah am Fluss?
Boah, sehr unterschiedlich. Spieltagsroutine trifft schon eher, ja.
Kannst du uns da schon mal einen kleinen Einblick geben? Wie sieht so eine Spieltagsroutine klassisch aus?
Ich bin relativ früh wach und beschäftige mich tatsächlich die erste Stunde mit meiner Kaffeemaschine zu Hause. Das genieße ich sehr, da brauche ich ein bisschen meine Zeit. Und ja, da mache ich mich relativ zügig auch fertig, fahre ins Trainerbüro oder zu meinem Trainerteam und tausche mich dann gerne mit denen noch aus vorm Spiel.
Dann dazu vielleicht gleich mehr. Im Kino abends abschalten oder dann doch lieber wieder Fußball gucken?
Ja, also gerne auf der Couch zu Hause eine Netflix-Serie.
Nach einem Sieg feiern in der Kabine oder Füße hoch und Netflix-Serie?
Füße hoch.
Kobfälzisch oder Kölsch?
Boah, das ist mittlerweile ein Mischmasch, aber ist schon mehr pfälzisch als alles andere, wie man hört, ja.
Ist aber ein bisschen weniger geworden. Ich habe ein altes Interview von dir noch gesehen. Also du wirst immer mehr Kölsch.
Das stimmt. Also die Pfälzer würden sagen, es wäre Hochdeutsch, aber auch das kann ich nicht bestätigen.
Kaffee oder Energy Drink?
Kaffee.
1:0 oder 4:3?
4:3.
8 Grad und Nieselregen oder 22 Grad und Sonnenschein?
Jawohl, 22 Grad und Sonnenschein.
Aber ich würde dich jetzt nicht als Schönwetterfußballerin betiteln, oder?
Ach so, ich dachte jetzt für den Alltag.
Ich habe jetzt ans Franz-Krämer-Stadion gedacht, aber das ist ja künstlerische Freiheit.
Ja, ich denke, da ich selten Wechselklamotte mit habe, bin ich eher für den Sonnenschein.
Na gut. Mich würde interessieren, wann und wo du mit dem Fußball angefangen hast, weil der Fußball, werden wir ja gleich auch drüber sprechen, im Frauenbereich hat eine Entwicklung genommen, kann man sagen. Deswegen ist es vielleicht jetzt, als du damals angefangen hast, nicht so üblich gewesen, dann als Mädchen klassischerweise wahrscheinlich in einem jungen Team angefangen. Wie hat denn deine Liebe zum Fußball angefangen? Sind deine Eltern affin oder war das dein Umfeld, dein Wunsch, dein intrinsischer?
Es war schon so, dass mein Vater Fußball gespielt hat. Aber zu der Zeit war es eher so, dass ich mit meinen Jungs, ich hatte meistens immer männliche Kumpels, warum auch immer, und die haben halt Fußball gespielt und haben mich mit auf den Bolzplatz genommen. Und da war es Tatsache so, dass ich das einzige Mädchen war. War aber irgendwie gar kein Thema und gar kein Problem. Das einzige Problem war, dass ich am Anfang immer im Tor stand und ich mich dann nach vorne kämpfen musste und dann irgendwann auf dem Feld mitspielen durfte. Es tierisch viel Spaß gemacht hat, mit meinen Jungs zu zocken, und irgendwann haben sie mich mal tatsächlich mit in einen Fußballverein genommen.
Sowas kann ja auch der fußballerischen Karriere nicht schaden, wenn du dich über Leistung dann empfehlen musst, auch weiter vorne im Feld zu spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt gar nicht so, dass ich da groß drüber nachgedacht habe. Da ging es ja eher um den Spaß, mit den Jungs zu kicken. Im Tor war es mir tatsächlich zu langweilig und habe mich dann mal selber eingewechselt.
Früh schon auch die Trainertätigkeiten geübt. Wenn ich jetzt so mal in deinen damaligen Kleiderschrank spinksen würde, was lagen da so für Trikots rum? Was hat die kleine Nicole gerne angezogen? Gab es da überhaupt Trikots?
Nur Trikots. Es gab nur Trikots. Ich habe mir, ich glaube, zu allen Möglichkeiten immer nur Trikots gewünscht. Und ich habe Trikots als Kind auch gesammelt und hatte Tatsache, vor allem auf europäischer Ebene, Dänemark war damals ganz groß im Rennen, weil sie 92 Europameister wurden. Das fand ich irgendwie spannend. Ich fand das Trikot damals schon toll. Und von daher hatte ich da viele Trikots aus verschiedenen Ländern.
Du hast dann aber schon auf die Frauenmannschaften geschaut, oder war es dann mehr die männlichen Profis, die du verfolgt hast?
Tatsache habe ich zu der Zeit, da war der Frauenfußball noch gar nicht so im Fokus. Es waren Tatsache immer Männerfußballspiele, die ich geguckt habe.
Weiß auch gar nicht, lief das dann damals überhaupt im Fernsehen? Hätte man Frauenfußball gucken können, wenn du gewollt hättest? Wahrscheinlich nee. Ausgewählt, ne?
Ja, sehr selten, wenn immer ganz besondere Spiele, aber.
Du hast dann selber relativ früh auch debütiert im Damenfußball. Mit 15 Jahren Bundesliga-Premiere. Erzähl uns, was passiert da so im Kopf, oder vielmehr, was macht das Herz, wenn du weißt, ich spiele gerade gleich auf der ganz großen Bühne?
Boah, das ging damals irgendwie alles so schnell. Also vom Jungfußball in den Mädchenfußball beziehungsweise direkt in den Seniorinnenbereich, so jungen Jahren. Ich hatte da gar nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Das ist einfach irgendwie alles passiert. Und ich habe mir da gar nicht großen Kopf drum gemacht. Ich war eher sauer, weil ich mit meinen Jungs immer spielen durfte und musste auf einmal mit Frauen zusammenspielen. Und ja, das hieß zwar Bundesliga, aber ich wollte einfach immer nur Fußballspieler. Und deswegen habe ich mir damals schon als 15-Jährige jetzt nicht wirklich so einen Kopf drum gemacht, sondern habe immer gerne das Spiel gemocht.
Bist du dann wirklich direkt von der Jungsmannschaft in die Damenmannschaft hochgegangen?
Ja, so war es damals.
Wie würdest du sagen, war der Unterschied?
Mit den Jungs hast du immer auch Spaß gezockt. Natürlich wollten wir auch Pokale gewinnen, aber wenn du auf einmal in der Bundesliga stehst und dann vor mehrere Zuschauern dann spielst, dann ist es nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, ich hatte auch eine damals in meiner Mannschaft, die Ute Scherer, die war mit meiner Mutter in der Schule. Also quasi habe ich mit Mitspielerin gespielt, die von der Alterskategorie meine Mutter hätten sein können.
Das war damals beim TuS Niederkirchen, hat mir jetzt ehrlicherweise vorher nichts gesagt, aber das ist ja schon auch eine Entwicklung, dass du mittlerweile, bis auf ein paar Ausnahmen wie jetzt vielleicht die SGS Essen und so, haben wir eigentlich nur Vereine, die du auch im Herrenfußball vorher hattest. Du hast selber beim FFC Brauweiler Pulheim gekickt. 2008 bist du dahin gewechselt, was der Vorgängerverein vom ersten FC Köln war. Damals, als der Wechsel dann feststand, als du zugesagt hast, war das schon irgendwie absehbar, dass da was passiert? Wusstest du das möglicherweise, dass bald nicht mehr Pulheim ist?
Ja, also das war genau der Grund, warum ich dahin gewechselt bin. Mir wurde das Projekt vorgestellt und es hieß halt damals, wenn wir damals in der Regionalliga aufsteigen mit Brauweiler in die zweite Bundesliga, dann geht's rüber zum ersten FC Köln.
Ich habe ein bisschen in unseren alten Geisburg-Echos geguckt. Ich habe dir mal eins mitgebracht. Das ist logischerweise das erste vor der Saison 2008, 2009 dann. Da ist zu sehen, ihr habt alle Aufstiegs-Shirts an. Aufsteiger 2009, ein starkes Team. Jetzt erster FC Köln, FFC Brauweiler bisher. Und man sieht interessanterweise, ihr spielt in Rot-Weiß, habt aber das grüne Brauweiler-Logo auf der Brust und spielt auch schon im Franz-Krämer-Stadion. Aber Bendy, du bist auf jeden Fall auch präsent auf den Bildern. Das heißt, habt ihr das letzte Spiel als FFC Brauweiler dann schon hier im Franz-Krämer-Stadion gespielt?
Ja, da ging es um den Aufstieg, ne? Das war das Aufstiegsspiel und das haben wir dann im Franz-Krämer-Stadion durchgeführt. Und ja, ich erinnere mich noch, wir haben zwar das Brauweiler-Logo auf der Brust, allerdings hatten wir damals schon die Trikots vom ersten FC Köln gesponsert bekommen.
Deswegen auch rot-weiß.
Jawohl.
Man hat dich überzeugt, komm nach Brauweiler, bald werden wir der erste FC Köln werden und damit vermutlich alles nochmal auf ein höheres Level heben. Wie war denn so dieser Prozess des Umbaus? Ich kenne das persönlich nicht, dass ein Verein im Prinzip komplett Namen wechselt, Standort wechselt. Wie war diese Zeit?
Ja, es ging eigentlich relativ schnell auch, ne? Also wir hatten eine Saison die Brauweiler Trikots an und dann 2009 im Auftrag vom 1. FC Köln gespielt, hier am Geisbockheim, aber natürlich um ganz andere, oder wir hatten damals ganz andere Voraussetzungen, als wir jetzt zum heutigen Stand haben.
Zum Beispiel? Was war anders?
Na, wir waren alle Hobbykickerinnen, ne? Also wir sind von, 8 bis 17 Uhr arbeiten gegangen oder eben studiert und abends haben wir uns dann zum Fußballspielen getroffen. Und keine von uns hat es damals Vollzeit gemacht hier beim FC.
War das dann Teilzeit oder wirklich wie so ein Aufwandsentschädigungshobby?
War eher Aufwandsentschädigungshobby, ja.
Was hast du von 8 bis 17 Uhr dann gemacht?
Ich habe bei Klosterfrau gearbeitet, 10 Jahre, bevor ich jetzt auch Vollzeit zum FC gekommen bin. Und 40 Stunden die Woche und habe dann auch noch ein Sportstudium nebenher gemacht.
Schon immer sehr fleißig. Klosterfrau ist dann ja auch später auf den Trikots von den FC-Damen gelandet. Hattest du da auch Aktien drin?
Es war eher umgekehrt. Also Klosterfrau war damals Sponsor beim FC und ich habe noch im Ahrtal gelebt und hatte da meinen Erstwohnsitz und hatte hier in Köln schon einen Zweitwohnsitz und wollte halt komplett hier nach Köln ziehen und ja, so kam das.
Dein Wechsel nach Pulheim oder nach Brauweiler genauer gesagt, hat jetzt auch nicht bedingt, dass du im Rhein-Erft-Kreis gelebt hast, sondern hast direkt gesagt, ich ziehe nach Köln?
Ja. So war's.
Und habt ihr anfangs, ich erinnere mich, dass es auch Zeiten gab, da habt ihr auf der Anlage von Löwenich-Wittersdorf trainiert, zumindest die Jugendmannschaften waren das. Hattet ihr dann von Anfang an den Standort Geisbockheim?
Ja, wir haben von Anfang an dann hier trainiert am Geisbockheim und haben uns abends um 19 Uhr dann hier getroffen und meistens war nichts mehr los und wir waren die Einzigen, die hier trainiert haben.
Das ist schon eine andere Zeit gewesen. Wenn du sagst, du warst ja bis dato eigentlich keine Kölnerin, hattest du denn irgendwie schon Bezugspunkte zur Stadt oder zum Verein vorher?
Ja, auf jeden Fall. Also habe einige Freunde, die hier in Köln wohnen, habe viele Freunde in meinem Freundeskreis, die FC-Fans sind, die mich damals schon immer mit ins Stadion genommen haben. Von daher waren wir ja immer mal in der Stadt oder eben halt auch beim FC.
Und das war ein Mitgrund, dass du dich für den FC entschieden hast? Oder die Aufwandsentschädigung kann es ja nicht gewesen sein wahrscheinlich.
Ich fand schon immer, dass der FC ein sehr, sehr spannender Club ist und sehr traditioneller Verein. Und als dann die Möglichkeit im Raum stand, war das irgendwie eine ganz klare Sache, dass ich den Weg gehen muss.
Dieser Umbruch, der hier stattgefunden hat von Brauweiler zum FC, ich würde es gerne nochmal genauer mitnehmen. Also wenn ihr hier, du hast gesagt, es ging sehr schnell. Trotzdem habt ihr irgendwie gemerkt, dass noch gewisse Prozesse gar nicht da waren, dass ihr vielleicht auch noch, dass Leute, ihr kamt ans Geisbockheim, die Leute waren überrascht, was machen jetzt Frauen hier? Gab's solche Momente?
Ja, teilweise halt schon, ne? Also waren immer nur Männer oder Jungs halt hier am Geisbockheim und wenn dann so eine Frauentruppe hier einmarschiert, gab's schon mal große Augen. Ich glaube, da mussten wir uns am Anfang eher ein bisschen anschnuppern, aber wir haben es auf verschiedene Wege dann kennengelernt auf den Feiern und von daher war das eigentlich dann relativ schnell angekommen, sage ich jetzt mal.
Diese Aufstiegsspiele, die du angesprochen hast, die da gerade im Geisbock-Echo zu sehen waren, das war dann ja von der Regionalliga zurück in die zweite Bundesliga. Dann habt ihr es nach wenigen Jahren in 2015 dann wieder geschafft, oder was heißt wieder, ihr habt es dann erstmalig geschafft, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ungeschlagen als mit einer Null bei Niederlagen. Was braucht so eine Mannschaft? Wie hat es funktioniert, dass ihr da alles weggeputzt habt, auf gut Deutsch gesagt?
Ich fand, wir waren eine sehr, sehr gute Hobbytruppe im Nachgang. Waren alle sehr ehrgeizig natürlich, ne? Und wir hatten unfassbar guten Teamgeist und hatten halt das klare Ziel vor Augen, dass wir aufsteigen wollen in die zweite Liga und haben alles dafür getan und am Ende haben wir es dann auch endlich geschafft.
Das ist gut, dass du es immer noch so sagst. Ich bin mittlerweile schon so diese professionellen Strukturen gewohnt im Frauenfußball. Da vergisst man schnell, dass das wirklich ja dann doch irgendwie eine Art Hobby war. Würdest du heutzutage gerne jetzt in diesen professionellen Strukturen spielen oder bist du sogar ganz froh, dass die Öffentlichkeit da noch nicht so auf euch geschaut hat?
Ja klar, hätte man sich das gewünscht, ne? Also Wir haben ja damals, wie gesagt, 40 Stunden die Woche gearbeitet und haben uns abends dann 4 bis 5 Mal die Woche zum Training um 19 Uhr getroffen. Das war schon so, da funktionierst du einfach, ne, und denkst gar nicht darüber nach. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen so Revue passieren lässt, da geht schon sehr viel Zeit drauf, ne. Und wenn ich jetzt tauschen könnte, natürlich ist es jetzt fast schon eine Traumwelt, dass die Mädels hier tagtäglich sind und das als Vollzeitberuf machen und eben um zwischen 10 bis 15 Uhr oder manchmal auch zweimal am Tag trainieren können und sich dem Ganze dem Sport widmen. Ne? Da gehört einfach Schlaf und Ernährung auch dazu.
So, und dann sind wir ja wieder am Punkt, das geht ja weit über Hobbykicker hinaus, wenn du sagst, du bist hier 5-mal die Woche ans Geißbockheim gekommen. Insofern wart ihr dann vielleicht doch ein bisschen mehr als Hobbykicker. Also nach Kreisliga hört sich das ja nicht, dann nicht an, würde ich sagen.
Es war auch viel Leidenschaft natürlich dabei, ne?
Mhm. Ist das etwas, was dann heute ein bisschen verloren geht? Oder würdest du sagen, ist die Leidenschaft dieselbe im heutigen Frauenfußball gegenüber damals?
Die ist absolut vorhanden, die Leidenschaft, ne? Und das ist auch der Antrieb, den wir alle gemeinsam haben. Wir sind ja noch lange nicht da, wo wir vielleicht irgendwann hinwollen, ne? Das heißt, wir haben jetzt seit 2 Jahren eine Vollzeit-Profimannschaft, ne? Oder eine Profimannschaft. Und wollen das Ganze, es gibt noch ganz viele Projekte und auch die Struktur, die wir einfach noch verbessern wollen, ist noch sehr viel zu tun. Und von daher freuen wir uns auf das, was jetzt noch alles kommt.
Würdest du sagen, die Wahrnehmung hat sich verändert auf diesen Fußball gegenüber damals, als der SFC Köln die Frauenmannschaft gegründet hat?
Ja, na klar. Ja, das sieht man allein an den Zuschauerzahlen, ne? Wir haben jetzt im Schnitt 2.500 Zuschauer im Franz-Krämer-Stadion. Das macht schon viel Spaß. Zu unserer Zeit, wenn wir von der vollen Hütte gesprochen haben, waren vielleicht 250 da. Und das war dann eher so eine Family and Friends Party.
Mhm. Es gibt ja Dinge, die siehst du von außen, die sich verändert haben. Das ist dann Zuschauerzahlen, das ist vielleicht Medienaufkommen. Ich meine, mittlerweile wird ja auch auf mehreren Sendern werden eure Spiele gezeigt. Was sind denn so Sachen, die der Fan vielleicht nicht mitbekommt, die sich verändert, verbessert haben?
Ja, das kriegen die teilweise halt schon mit, ne? Also nehmen wir mal die Struktur, unser Trainerteam zum Beispiel. Letztes Jahr hatten wir noch 2 als Vollzeittrainer. Mittlerweile haben wir 5, wo wir einfach sagen, ne, wenn wir in die Spezialtrainer gehen, wie unser Athletiktrainer oder aber unser Torwarttrainer, wenn wir sagen, wir wollen die Mädels fördern und fordern, da brauchen wir auch bestimmtes Personal, einfach die Zeit dafür. Und die haben wir jetzt. Und so können wir dann halt auch sportlich die Mädels weiterbringen und da individuell mit denen arbeiten.
Bisschen zu deinem Tagesgeschäft gehört ja auch, dass du Spielerinnen verpflichtest oder Verträge verlängerst. Sind da auch Verhandlungen härter geworden? Merkst du auch da, gibt es jetzt vielleicht Berater oder größeres Selbstbewusstsein bei den Spielerinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also vor 4 Jahren hatten wir, glaube ich, 3 bis 5 Spielerinnen, die hatten Spielerberater. Und wenn ich mir den heutigen Kader angucke, da haben wir 3 Spielerinnen, die haben keinen Spielerberater. Also das gehört einfach auch dazu. Aber auch das ist okay. Die Spielerinnen haben da eine Beratung einfach. Das heißt, der Berater ist eigentlich auch immer im Sinne der Spielerin unterwegs und versucht das Beste für die Spielerin rauszuholen. Die Verhandlungen können auch Spaß machen. Im Fokus steht immer die Spielerin.
Gefallen dir solche Verhandlungen?
Teilweise schon, ja.
Und bist du die bessere Verhandlungspartnerin aktuell oder damals als Spielerin?
Boah, als Spielerin war ich ganz schlecht im Verhandeln. Für mich selber was einzufordern, finde ich schwierig immer. Aber ich sage jetzt mal, aktuell ist es so, dass ich auch bestimmte Mittel zur Verfügung habe und auch die nur ausgeben kann. Aber mir ist halt eben auch wichtig ist, und das ist ja aus eigener Kraft, dass die Mädels davon leben können. Von daher ist es, glaube ich, auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Berater, Club oder meiner Person.
Das überrascht mich. Du würdest sagen, dass es dir schwer gefallen ist, als Spielerin für dich einzustehen?
Das schon, ja. Aber da gab es auch gar nicht die großen Verhandlungsmöglichkeiten zu dem Zeitpunkt.
Da sprechen wir ja von finanziellem, denke ich mal, in erster Linie. Wie warst du so auf dem Feld, wenn du jetzt nicht gespielt hast, auf der Bank mal saßt oder sonst unzufrieden warst mit aktuellen Gegebenheiten? Bist du dann auch mal zum Trainerbüro, hast da geklopft?
Oh, das war eher selten der Fall, wenn ich ehrlich bin. Eher so zum Karriereende konnte schon mal sein, dass ich 1-2 Mal auf der Bank saß, aber weil bei mir dann halt auch eben die Power dann entsprechend gefehlt hat. Aber ansonsten war ich eigentlich immer der verlängerte Arm zum Trainer, zu meiner Karriere, also zu meiner Spielerkarriere. Von daher hatte ich ja immer einen besonderen guten Austausch, aber teilweise natürlich auch kritisch, weil ich dann auch die Meinung meiner Mannschaft vertreten musste.
Du hast eben schon kurz angerissen, dass sich vieles getan hat. Ich habe in einem Interview mit dem DFB von dir auch gelesen, dass der Weg, der eingeschlagen wurde, hervorragend ist. Trotzdem gibt es ja sicherlich noch Themen, die besser gemacht werden können. Was sind so Bereiche, wo du sagst, da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial?
Ja, ich finde, dass wir jetzt gerade diese Saison schon sehr gut aufgerüstet haben hier beim FC und wir auch gut beraten sind, wenn wir mit der Zeit so ein bisschen gehen. Das heißt, das Nächste, was ist halt hier am Geisbockheim auch vor allem die Infrastruktur, dass wir vielleicht mal im Sommer dann die Kabinen für die Mädels umbauen und die ein bisschen schicker gestalten, weil die immer noch so aussehen wie vor, zu meiner aktiven Zeit, da hat sich nicht viel getan. Und ich glaube, wir gehen schon gute Schritte, die sind gut durchdacht, aber das alles immer mit der Zeit.
Die Mannschaftskabine ist ja immer so ein bisschen magischer Ort, kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Vermisst du das manchmal da nicht mit dabei zu sein oder bist du gerade ganz gerne bei dir im Büro und leitest die Geschicke von oben, in Anführungsstrichen?
Ja, die Kabine ist was ganz Besonderes, ne? Und natürlich bin ich vor dem Spiel gemeinsam mit unserem Trainerteam auch in der Kabine. Von daher habe ich so ein bisschen Stallgeruch immer noch mit dabei. Aber Kabine ist und bleibt einfach, weil du ein Teil von dem Rudel bist, was ganz Besonderes. Ich bin aber auch sehr gerne bei mir im Büro, ja.
Du hast deine Karriere ja dann auch hier beim 1. FC Köln beendet. Hol uns mal ab in diesen Prozess. War für dich von Anfang an klar, ich möchte hier im Verein bleiben?
Ja, also mir war schon klar, dass ich irgendwas machen möchte beim FC. Zu dem Zeitpunkt, zu meinem Karriereende, wusste ich noch nicht genau, was es wohl wird. Aber für mich war von Anfang an irgendwie klar, dass ich irgendwie an dem Projekt Frauenfußball mitwirken will, weil der FC mir sehr viel gegeben hat und ich dem Club einfach was zurückgeben will.
Warum kam für dich kein Trainerposten in Frage?
Lieber im Hintergrund. Ich glaube, das ist halt eher mein Ding. Es gibt so ein paar Stärken und Schwächen, die jeder so für sich definiert. Und die Linie ist auch sehr spannend, wie ich auch erfahren durfte. Aber ich kenne meine Stärken und die sind und bleiben im Hintergrund.
Du bist jetzt bald 15 Jahre hier, wir haben schon drüber gesprochen. Kann man sagen, dass du ein kölsches Mädchen bist?
Boah. Na, mit dem Dialekt ist es ein bisschen schwierig. Kölsche Mädchen verstehe ich wirklich, wenn die Mädchen oder die Frauen hier in Köln geboren sind. Ich fühl Köln, ich fühle den FC, aber ich bin, kölsche Mädchen ist wirklich, wenn du in Köln geboren bist und das auch in deinem Pass steht.
Das ist aber sehr bescheiden, finde ich. Ich würde da die Definition ein bisschen weiter fassen. Was hat denn so bei dir den Ausschlag gegeben, was hat den Funken überspringen lassen, dass du hier beim 1. FC Köln glücklich bist?
Ja, das ist ein über Jahre hinweg gewachsen einfach. Ne? Man hat viele emotionale Momente einfach gehabt, ne? Als Spielerin, aber auch in der aktuellen Situation. Und das ist dann so, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du merkst, dass du auch als Persönlichkeit reifst und ein großes Gewicht hat da einfach der FC. Und ja, und deswegen war es für mich ganz klar, dass man da was zurückgeben muss einfach, ne? Und es macht Spaß, jeden Tag durch die Allee zu fahren und das Geisbockheim zu sehen. Also auch nach 15 Jahren kribbelt es noch, wenn ich mit dem Auto entlang fahre.
Kann man sagen, dass du mit dem FC groß geworden bist zusammen?
Das auf jeden Fall schon und vor allem an der Persönlichkeit gereift. Aber da haben viele mitgewirkt, meine damalige Mitspielerin, aber auch natürlich die Mitarbeiter hier im Club und das ganze Gefühl drumherum.
Wir haben auch eine kleine Fanfrage mitgebracht. Da wir ja ein mitgliedergeführter Verein sind, wollen wir auch so ein bisschen die Fans teilhaben lassen. Und Nelio Schäfer fragt über Instagram, was dein Lieblingsort in Köln ist.
Tja, ganz klar, das Rhein-Energiestadion. Da bin ich wirklich gerne. Aber ich bin auch wirklich gerne zu Hause, auch wenn es selten ist.
Warum ist selten? Weil du viel am Geisbockheim arbeitest.
Ja, gerne am Geisbockheim, ja, aber wir manchmal auch viel mit der Mannschaft unterwegs sind oder einfach um Spielerinnen auch für den FC zu gewinnen, reist man dann mal national oder europaweit.
Als Bereichsleiterin hier im sportlichen Bereich, wie kann ich mir so deinen Arbeitsbereich vorstellen? Was fällt neben, ich habe es eben angesprochen, Transfers tätigen und Verträge verlängern, was machst du alles?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich abends auch immer. Wir können viele Kaderplanungen, natürlich, was du angesprochen hast. Es geht aber auch um die Struktur, um reinzuhören, wie und was wir weiterentwickeln möchten. Es geht aber auch um die Budgetplanung, diverse Projekte, die wir gemeinsam mit Kollegen hier an der Geschäftsstelle bearbeiten. Es sind viele Dinge, die wir bearbeiten, viele spannende Projekte. Aber ganz im Fokus steht natürlich, dass wir den Frauenfußball beim 1. FC Köln nach vorne bringen.
In der letzten Folge war unser Zeugwart Frankie Almstedt zu Gast. Du nickst, ihr kennt euch wahrscheinlich auch schon eine Weile. Ich habe ihn gefragt, wie viele Jobs in seinem Job stecken. Und da hat er auch erzählt, dass auch dazu gehört, dass er ein bisschen Papa ist für die Spieler, dass er Seelentröster ist. Was geht in deinem Job über deine Stellenausschreibung noch hinaus? Was steckt da noch so drin?
Ja, man führt viele Gespräche, ne? Also wir haben eine ganze erste Frauenmannschaft und noch ein paar U-Mannschaften und einige Trainer und Trainerinnen und da halt auch immer ein offenes Ohr für alle haben, ne? Gerade wenn Spielerinnen sich beispielsweise verletzen, dann ist es eher die schwere Phase und dann ist es unglaublich wichtig, auch den Spielerinnen einen Weg aufzuzeigen, dass man durch die schwere Zeit gemeinsam geht, aber die dann vielleicht auch mal in einem wichtigen Moment und das ist dann in einem traurigen Moment vielleicht mal einen Arm nimmt.
Hilft dir das, dass du auch selber Spielerin warst, dass du dich da reinfühlen kannst? Du hast jetzt selber gesagt, du warst nicht oft auf der Bank, aber trotzdem kennt man ja die Situation auch vielleicht durch Mitspielerinnen, dass man auch mal durch Täler läuft.
Auf jeden Fall, das ist hilfreich, ne? Also das ist nichts, das man lernen kann, ne? Das fühlt man einfach, ne? Wann ist der richtige Moment für was? Und dann ist natürlich wichtig oder richtig, wenn ich dann vielleicht auch eine Spielerin ansehe, dass ihr nicht gut geht.
Gibt es da so deine Art, hast du da deinen Stil gefunden, auf die Spielerin zuzugehen? Manche haben eine harte Hand, manche sind ja vielleicht auch wieder sowas wie eine Vaterfigur oder Mutterfigur. Wie kann ich mir dich so vorstellen, wenn du, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, Niederlage, gerade Abpfiff, du gehst auf den Platz, was ist deine Art, den Spielerinnen auf die zuzugehen, was sagst du denen so?
Ja, meistens will mir Mut zusprechen, ne? Dass wir sagen, Kopf hoch und dann geht's jetzt weiter, ne? Also es bringt jetzt nichts, bei einer Niederlage nochmal drauf zu kloppen, sage ich jetzt mal, ne? Die sind eh schon niedergeschlagen und können ihre eigene Leistung sehr gut einschätzen und dann ist es eher, da geht's um den Aufbau und vielleicht, dass man Kopf hochnehmen und dann weitermachen.
Mhm. Und gibt's trotzdem auch den Moment, wo du mal auf den Tisch haust, wo du mal eine Standpauke gibst?
Das gab's auch schon, ja.
Was muss dann passieren, dass dir mal die Hutschnur platzt, wie man so schön sagt?
Ja, das hatten wir halt auch beispielsweise letzte Saison, ne? Also wenn ich merke, dass man nicht alles gibt in dem Moment und ich da fest davon überzeugt bin, dass sie mehr können, sich aber in dem Moment nicht getraut haben. Wenn man leidenschaftlich ein Fußballspiel verliert und alles gegeben hat, was in einem steckt, dann mache ich keinen Vorwurf. Aber ich glaube, ab und zu ist es auch ganz gut und da haben die Mädels auch kein Problem mit, wenn sie mal einen Einlauf bekommen.
Ich habe im Vorfeld mit deiner sehr guten Freundin und ehemaligen Mitspielerin Tuba Tekkal gesprochen, die auch genau das gesagt hat. Das Wichtigste für dich ist, dass die Spielerinnen auch damals schon als Kapitänin, dass sie alles geben und an ihre Leistungsgrenze gehen. Sie hat mir auch erzählt, dass du im Prinzip schon sehr früh Talent dafür hattest, Spielerinnen von einem Wechsel zu überzeugen. Du warst dafür verantwortlich, dass Tuba hier zum FC gekommen ist. Hat sich da schon dein Talent als möglicherweise zukünftige Managerin gezeigt?
Da habe ich ehrlicherweise nie drüber nachgedacht. Also es war damals so, dass ich von dem Projekt von Brauweiler eben zum FC sehr überzeugt war und ich auch ein großes Interesse hatte, da eine starke Fußballmannschaft zusammenzutrommeln. Und den ein oder anderen Kontakt hatte ich eben noch und von daher, genau, war die Tuba einer meiner Transfer damals schon.
Schon als Spielerin. Jetzt sag uns nochmal, wie war dann dieser Prozess? Du hast dann hier deine Karriere beendet beim 1. FC Köln. Gab es dann im Vorfeld schon Gespräche, wo es darum ging, wir wollen dich hier im Verein halten oder vielleicht hast du auch gesagt, ich würde gern bleiben. Wie kam das?
Ja, ich wurde damals angesprochen eben von der Geschäftsführung, was und wie ich mir das vorstelle nach meiner Karriere. Mein Wunsch war es Tatsache, erstmal ein halbes Jahr eine Auszeit zu nehmen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, um alles ein bisschen zu verarbeiten. Und nach einem halben Jahr klingelte mein Telefon und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was der richtige Weg für mich wäre. Damals war der Wunsch vom FC, dass ich Trainerscheine mache und Trainerin werde. Das sehe oder habe mich damals schon nicht als Trainerin gesehen. Von daher habe ich damals schon mitgeteilt, dass ich gerne im Hintergrund arbeiten möchte. Damals war es noch auf Honorarbasis, erst Teammanagerin und dann genau im Jahr 2020 dann Vollzeit.
Und sicherlich damals kann man sich auch schon vorstellen, dass das dann vielleicht nicht mehr Hobbybereich war, aber als Teammanagerin wahrscheinlich auch viel mehr, als dann die besagte Stellenausschreibung gezeigt hat, dass du darüber hinaus gearbeitet hast, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Also da kommen wir wieder zu der Leidenschaft. Ne? Also wir haben ja keine, im Sport auf jeden Fall keine Stempelkarte. Da ist man einfach da und macht. Und so habe ich es damals auch gemacht. Habe hinter die Kulisse geguckt, einfach um zu gucken, wie alles hier funktioniert und was man eventuell optimieren könnte und dann einfach losgelegt.
Was bist du so für eine Persönlichkeit? Hast du damals, sagen wir jetzt auch zu der Zeit, als du nach Brauweiler gekommen bist oder als du wusstest, hier passiert was beim FC, schon mal gedacht, ich möchte später da landen, wo ich jetzt bin? Oder wenn du zurückreisen würdest und sagst, der Nicole von damals, du wirst mal irgendwann hier die große Macherin beim ersten FC Köln, hättest du nicht dran geglaubt?
Tatsache, nee, ich habe da nie drüber nachgedacht. Das kommt dann irgendwie so, da wächst man so, glaube ich, auch rein. Und als Spielerin habe ich mir da nie einen Kopf drüber oder darüber nachgedacht. Ist einfach schön, glaube ich, sein Hobby irgendwann zum Beruf zu machen. Und das ist mir erst nach meiner aktiven Karriere gelungen, aber umso schöner ist es und den Moment genieße ich auch jeden Tag.
Musstest du dann damals auf Honorarbasis das mit deinem damaligen Job vereinen oder war das schon ein Umbruch, wo du gesagt hast, okay, ich verlasse meinen alten Job und versuch's jetzt auf andere Art und Weise?
Nee, das war Tatsache. Also ich hatte meinen Job bei Klosterfrau und habe das dann nebenbei hier gemacht. Und 2020 habe ich dann bei Klosterfrau schweren Herzens Tatsache dann gekündigt, ja, und bin zum FC.
Sicherlich auch ein harter Schritt, wenn du 10 Jahre in einem, in Anführungsstrichen, Laden bist. Jetzt bist du beim nächsten und auch ganz schön lange da. Stehst du für Beständigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, Dinge, wenn du zu 100% davon überzeugt bist, Dinge von Anfang an bis zum Ende durchzuführen. Ich glaube schon, dass es eine Abwechslung im Leben wichtig ist. Aber ich finde Treue auch sehr, sehr wichtig und das vor allem auch im Job, klar.
Arbeitest du denn eigentlich auch im Nachwuchsbereich mit? Was genau ist da dein Verantwortungsbereich?
Auch natürlich die Trainerstellen. Ich habe eine enge Zusammenarbeit mit meinen U-Trainern, vor allem auch mit Verena Hagedorn, die Cheftrainerin der U20 ist und die Top-Talente betreut, also die Spielerinnen auch, die im Internat leben. Zusammen mit Nico Rehse, der Cheftrainer von der U17 und ist aber auch Scout und plant mit mir gemeinsam und zusammen mit Daniel Weber den Kader für die ersten Frauenmannschaft. Und natürlich auch mit Lisa Kramber, U15, Stefanie Kaspari in der U13 und mit Lena Übach, unser Talente-Team, unsere kleinen Stars.
Wäre es denn denkbar, dass es heute auch nochmal ein Debüt mit 15 Jahren gäbe oder hat sich da die Zeit geändert?
Sehr schwierig. Hat sich geändert. Der Fußball in der Bundesliga ist so athletisch, das würde eine 15-Jährige so schnell, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Der Ball, der rollt so schnell, die Spielerinnen sind so schnell, das ist ein ganz anderer Sport gegenüber dem Spiel, was ich damals mit 15 in der Bundesliga geführt habe.
Spricht ja aber für den Qualitätsanstieg der Frauenliga, würde ich sagen. Ich habe eben schon erwähnt, dass ich mich mal bei Tuba umgehört habe, um dich etwas besser kennenzulernen. Sie hat es aber auch sich nicht nehmen lassen, dir eine Frage mitzubringen. Deswegen lass uns doch mal reinhören, was die Tuba dir so mitgebracht hat.
Hey Bendy, hier ist Tuba, dein Brudi. Und ja, ich kann hier jetzt natürlich nicht alle Geschichten auspacken, die wir so erlebt haben, auch als aktive Spielerinnen. Ich glaube, das würde zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen würden einige an unserer Professionalität zweifeln. Deswegen hier meine Frage an dich, die heutige sportliche Leiterin des 1. FC Köln. Was glaubst du, wie viele Augen müsste sie zudrücken für die ehemalige Spielerin Nicole Bender?
Ja, schöne Grüße von deinem Brudi. Wie viele Augen müssen zugedrückt werden?
Ja, wunderbar. Und sowas nennt man Freundschaft, ne? Ehrlicherweise verstehe ich die Frage nicht. Ja, ich habe ja gesagt, das war unser Hobby. Und wir haben viel Flausen im Kopf gehabt, haben viel Spaß gemacht und haben es den einen oder anderen Spaß vielleicht mal erlaubt. Aber anscheinend haben wir es auch geschickt gemacht, weil unser Trainer hat es anscheinend auch nicht mitbekommen, sonst hätten wir wahrscheinlich auch eine Strafe bekommen. Deswegen ist es sehr schwierig, die Frage zu beantworten.
Ist das eine Gratwanderung zwischen Professionalität und Spaß haben im Profibereich allgemein?
Ja, du kannst ja im Profibereich auch Spaß haben. Aber ich glaube, wenn du auf dem Platz stehst, dann sind die Mädels heutzutage schon sehr, sehr konzentriert einfach. Und wie gesagt, wir haben es den einen oder anderen Spaß, glaube ich, auch mit unserem Coach erlaubt oder eben vor allem auch in der Kabine oder vielleicht auch mal nach einem Fußballspiel, ja.
Kabine ist ein schönes Stichwort. Ich habe dir versprochen, dass wir da auch nochmal hinkommen. Du wirst die Kategorie vielleicht auch kennen.
Kabinengeflüster.
Kabinengeflüster ist unsere kleine Rubrik, wo wir immer mal durchs Schlüsselloch schauen wollen, in die Mannschaftskabine, vielleicht auch bei dir ins Büro der sportlichen Leiterin. Wenn du jetzt, wir nehmen wieder das Beispiel, eine neue Spielerin verpflichten möchtest, rufst sie an, überzeugst sie wie damals Tuba vom einzig wahren Verein und sie dann erstmalig einlädst zum Gespräch. Wo ist das? Ist das hier im Geisbockheim? Ist das bei dir im Büro? Wo lädst du gerne neue potenzielle Kräfte ein?
Ach, das ist unterschiedlich. Schon gerne am Geisbockheim, einfach auch um die Infrastruktur und alles, was wir hier haben, voller Stolz zu präsentieren. Aber es kann auch schon mal gut sein, dass wir uns außerhalb von Geisbockheim treffen.
Das wäre dann wo zum Beispiel?
Unterschiedlich, kommt natürlich drauf an, wo die Spielerin auch wohnt. Von daher ist es, kann es überall schon mal passieren.
Wäre auch so ein Brauhaus denkbar oder sowas?
Eher unwahrscheinlich im Brauhaus, es ist oft laut. Und es ist ja auch so, dass die Spielerin nicht direkt anschreien möchte bei einem Kennenlerngespräch.
Das kommt dann ja vielleicht später in der Kabine. In deiner Karriere als aktive Spielerin, wer war die beste Gegenspielerin?
Die beste Gegenspielerin hatte ich, glaube ich, in meiner aktiven Karriere Nadine Kessler und Jennifer Maroschan. Die haben mir das Leben sehr schwer gemacht in einem Spiel damals. Und leider haben beide zentral gespielt und direkt gegen mich. Da kam ich relativ gut ins Schwitzen, ja.
Wir haben gerade schon über potenzielle neue Spielerinnen gesprochen. Wie ist da so der Ablauf, wenn du eine neue Spielerin verpflichten möchtest?
Ja, in der Kaderplanung ist es auf jeden Fall so, dass Daniel Weber und ich gemeinsam den Kader natürlich planen. Und wenn wir ein Gespräch führen, dann mache ich das auch nicht alleine und habe meinen Cheftrainer immer mit dabei. Das ist mir wichtig, weil die Spielerin ja eben halt auch täglich mit einem Coach arbeitet und ich viel und sehr ausführlich über unseren Club berichte. Und ja, von daher machen wir das immer in der Kombination.
Dann hol uns doch jetzt mal rein. Du willst mich jetzt überzeugen als Spielerin, die eventuell zum FC kommt. Was sagst du, warum sollte ich jetzt hier hinwechseln?
Das ist dann Tatsache der Part von meinem Coach. Da wird's ja, ne, geht's auf die Spielerin ein. Es geht Tatsache auch darum, eine Spielerin aufzuzeigen, welche Rolle sie in unserer Mannschaft einnimmt. Aber natürlich geht's auch darum, eine Spielerin aufzuzeigen, wie wir sie besser machen können, wo sie eventuell ein Defizit hat.
Auch wichtig. Gibt's, Stichwort Kabinengeflüster, einen Moment in der Mannschaftskabine, an den du zurückdenkst immer mal wieder?
Boah, schwierig, ja. Also in der Kabine verbinde ich wirklich sehr viele schöne Momente auch. Gerade mit Tuba, Maike oder Kirche, was wir früher in der Kabine so erlebt haben. Wir haben auch viel gelacht und viel Quatsch gemacht einfach. Also jetzt nicht diesen einen besonderen Moment, aber viele schöne Momente einfach, die uns alle sehr geprägt haben. Also das sind einfach das Rudel, von dem ich eben mal schon mal gesprochen habe, ne? Das ist halt einfach was, was man erlebt haben muss. Ist manchmal schwer zu beschreiben, weil viele Gespräche aufkommen. Manchmal ist man sich auch nicht immer einer Meinung. Dann ja, ist es einfach ein Team, ne? Und am Ende hat man das große Ziel vor Augen und freut sich auf die Fußballspiele.
Was war denn die größere Kabinenparty? War das der Aufstieg in die zweite Liga oder der Aufstieg in die erste Bundesliga?
Die größte Kabinenparty hat man Tatsache mal, als ein Spieltag am 11.11. angesetzt wurde. Das konnten wir alle nicht so ganz gut nachvollziehen. Und dann hatten wir einen Deal mit unserem damaligen Cheftrainer Willi Breuer. Und als Deal haben wir ausgemacht, wenn wir gewinnen. Weil das Spiel war Tatsache am 11.11. um 11 Uhr.
Das kannst du ja auch keinem erzählen. Mhm. Ist ja fast schon kriminell.
Ja. Und dafür musste er uns einmal den Pool füllen hier im Geisbockheim. Und dann sind wir mit der kompletten Mannschaft im Pool gelandet und haben da auch den ganzen Tag verbracht. Da erinnere ich mich noch sehr gerne dran, ja.
Das hört sich wirklich nach einer legendären Kabinenparty an. Der Moment deines Abschieds, als du wusstest, das war jetzt heute mein letztes Spiel als aktive Akteurin. Wie war der Kabinenmoment?
Der war sehr emotional. Aber schön. War gut. Also meine Familie war da, mein kleiner Neffe. Und ja, den habe ich mir direkt nach dem Spiel geschnappt. Und der hat mir viel Kraft gegeben an dem Tag.
Ich stelle mir das wirklich hart vor, wenn man diesen einen Tag X hat, wo man weiß, jetzt schließe ich ein Kapitel, was dich vorher 20, 25, 30 Jahre begleitet hat. Das ist ja wie vom einen Tag auf den anderen, übt man einfach einen komplett neuen Job aus.
Ja, wobei, ich habe mich Tatsache so anderthalb Jahre, bevor ich wusste, das wird meine letzte Saison, drauf vorbereiten lassen. Eben, um zu gucken, was macht das mit dir? Das Rudel ist nicht mehr da. Aber vor allem auch die ganzen Eindrücke irgendwie zu verarbeiten. Das ist gar nicht so ohne, auch wenn es hobbymäßig war, aber es war eine Riesenleidenschaft und war trotzdem tagtäglich. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, den Tag und das, was danach war, positiv zu gestalten.
Und dich vielleicht auch auf das zu freuen, was danach kommt.
Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, es ist nicht so, dass du jetzt mal die Wochenenden frei hast, sondern du bist im Fußballbereich geblieben. Für dich ist ja 24/7 Fußball angesagt. Bei all den Kabinen, in denen du dich mal umgezogen hast, in allen Stadien, in denen du gespielt hast, in welchem warst du am liebsten, in welchem Stadion, außerhalb vielleicht unseren beiden Kölner Stadien, war es ein ganz besonderes Spiel für dich?
2007, DFB-Pokal, Finale in Berlin. Da hatten die Frauen damals noch das Vorspiel von Männern. Da habe ich für den FCR Duisburg gespielt, gegen Frankfurt damals. Und ja, nach 90 Minuten stand es 1-1. Und irgendwie haben wir uns alle locker gemacht und dachten, okay, jetzt kommt die Verlängerung. Und dann kam unser Trainer und sagte, wir machen direkt Elfmeterschießen und auch da müssen wir uns bitte beeilen, weil danach kommen die Jungs.
Alter, und, was?
Ja, das war irgendwie in dem Moment so sportlich gesehen so der Höhepunkt meiner Karriere damals. Und wir haben die Situation gar nicht verstanden, aber irgendwie haben wir dann das gemacht, was uns gesagt wurde. Meine Familie war damals auch da, meine Oma hat sich nach 90 Minuten Getränk geholt und als sie zurückkam, war ich nicht mehr da, weil Elfmeterschießen war vorbei und die Medaille wurde uns dann auch kurzfristig noch über den Hals gehangen und dann ging es ab in die Kabine und das war's.
Also, ich bin geschockt.
Ja, das war damals deswegen umso schöner, wenn wir es jetzt mal positiv betrachten, dass DFB-Pokalfinale in Köln ist und die Mädels auch gerne nach 90 Minuten eine Verlängerung spielen können.
Wow, also das, diese Wertschätzung damals schon nicht so großartig war, weil man so eine Art Vorspiel war und die Leute eher so nach und nach eingetrudelt sind, das war mir schon noch bewusst, aber dass man sogar sportlich gesagt hat und am Regelwerk letztlich ja kurzfristig gedreht hat, zu sagen.
Ja, wobei, vielleicht war das vorher schon geklärt und man hatte uns das einfach nicht gesagt. Also ich und die rechts und links neben mir, die wussten nicht Bescheid.
Wie knapp wart ihr dann von einem Titelgewinn entfernt? Wie verlief das Spiel bis dahin? Hätte es auch anders enden können in der Verlängerung?
Boah, wir hatten alle irgendwie noch gut Kraft, muss ich sagen. Hatten ein gutes Gefühl in dem Spiel. Damals war Frankfurt die Mannschaft. Aber wir wurden ja auch deutscher Vizemeister damals mit Duisburg. Mhm. Also hatten auch eine recht gute Mannschaft. Es war wirklich eng und ja, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre.
Und dann hat man kurzerhand gesagt, Elfmeterschießen, aber immerhin einmal das Finale in Berlin erlebt, das würde ich als Antwort gelten lassen, dass es der größte Moment war. Lass uns über deine kurze Zeit als Trainerin sprechen. Du hast in der vergangenen Saison ganz kurz das Amt als Interimstrainerin übernommen. Kurzfristig gesagt, ich springe jetzt ins kalte Wasser. Ich wollte eigentlich nie an die Seitenlinie, aber ich bin jetzt diejenige, die das hier zu Ende bringt. Ich kann mir vorstellen, du bist ja nah dran am Team. Du hast gesagt, du führst viele Gespräche und du kennst das ja auch in einer gewissen Rolle als Kapitänin, die sicherlich auch ein Stück weit vorangehen muss. Aber trotzdem ist das ja nochmal eine ganz andere Situation. Wie groß war für dich damals die Umstellung, dass du dann auf einmal auch noch das Traineramt zusätzlich bekleidet hast?
Eine große Umstellung, weil ich halt noch nie Trainerin war. und schon mal gar nicht von der Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Also es war natürlich auch für mich eine ganz neue Situation, aber in dem Moment ging es halt nur um unser großes Ziel, um den Klassenerhalt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Und dann muss man vielleicht auch mal in eine andere Rolle schlüpfen.
Du hast selber schon gesagt, dass du extrem viel machst, aber das ist ja wirklich dann ein zweiter Vollzeitjob, den du da angenommen hast. Ist das so die stressigste Zeit deiner Karriere bisher gewesen?
Ja, mit Abstand. Es war eine sehr emotionale, aber auch sehr, sehr stressige Phase eben. Nicht nur, weil ich dann zwei Jobs machen musste, weil halt eben eine große Anspannung war, ob wir den Klassenerhalt schaffen. Und die Anspannung war natürlich nicht nur bei mir, aber die war auch natürlich bei meinen Mitarbeitern, die alle irgendwie eine neue Rolle. Sebastian Bolte war dann mein Co-Trainer. Normalerweise ist er eben unser Teammanager oder Videoanalyst zu dem Zeitpunkt. Und von daher war das schon eine ganz besondere Situation, die war aber, finde ich, jeder einzelne Mitarbeiter ist damals über sich hinausgewachsen. Und deswegen hat uns das sehr zusammengeschweißt.
Hast du aus der Zeit auch was mitgenommen oder habt ihr was mitgenommen, was euch heute noch hilft, woraus ihr gelernt habt aus der Phase?
Fleiß wird immer belohnt. Also das ist halt so, ne? Aber was ich halt eben gesagt habe, dass es uns sehr, sehr zusammengeschweißt hat, die Zeit, ne? Weil das eine sehr emotionale Zeit war. Verschiedene Spiele an der Linie, dann auch unter anderem das Highlight-Spiel mitgenommen. Auch wenn ich mich heute nicht mehr ganz so sehr daran erinnern kann, bis auf die Hymne, wenn man da in dem berüchtigen oder in dem Tunnel eben ist. Aber ja, mitgenommen haben wir, dass wir in der ersten Liga spielen und es zählt.
Das Highlight-Spiel war genau in deiner Zeit als Interimstrainerin. Hättest du es lieber anders gehabt? Hättest du das Ganze lieber nicht von der Seitenlinie verfolgt? Ich meine, du bist sonst auch auf der Bank am Spielfeld, aber nicht als im Traineramt.
Ja, auch das Spiel hat man letztes Jahr ja lange geplant und ich hätte mir damals natürlich schon gern anders gewünscht, um das Spiel einfach genießen zu können. Und in meiner damaligen Rolle, wie gesagt, habe ich ab dem Punkt beim Anpfiff einfach von drumherum gar nichts mehr mitbekommen, weil ich mich nur auf meine Spielerin konzentriert habe und die unterstützen wollte während dem Spiel. Deswegen habe ich mir, als ich dann abends nach Hause gekommen bin, das Spiel einfach nochmal im Fernsehen angeguckt, damit ich von der Stimmung noch ein bisschen was mitbekommen habe, ja.
Freust du dich denn dann dieses Jahr? Es steht wieder das Highlight-Spiel an, diesen Sonntag im Rhein-Energie-Stadion gegen den SV Werder. Bist du froh, dass du dieses Mal vielleicht ein bisschen mehr aufsaugen kannst, weil du eben nicht als Trainerin im Amt bist?
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Also klar, nochmal mit einer anderen Anspannung, aber auch mit der Anspannung, dass wir gewinnen wollen, weil wir sportlich auch liefern wollen. Aber natürlich kann ich das Spiel ganz anders genießen in meiner gewohnten Rolle dann als sportliche Leiterin oder Bereichsleiterin.
Obwohl du im Tunnel warst, obwohl du dich vielleicht nicht an alles erinnern kannst, vielleicht nimmst du uns nochmal in den Moment mit, wie das dann ist, wenn du damals bei einer vollen Hütte vor 250 Leuten gespielt hast. Dann mittlerweile kennst du das Franz-Krämer-Stadion mit 1, 2, teilweise auch 3000 Zuschauern. Und dann gehst du auf einmal die Stufen hoch beim Rhein-Energie-Stadion und draußen warten 38.365 Zuschauern. Was ist das für ein Moment?
Ja, das ist Freude. Also man freut sich. Da kriegst du natürlich eine wahnsinnige Gänsehaut, vor allem bei der Hymne. Da habe ich dann einmal so ums Spielfeld auf die Ränge geguckt. Da waren viele glückliche Gesichter dabei. Und das war ein ganz besonderer Moment natürlich, ne? Man ist auch stolz, ne? Dass so viele Menschen ins Stadion gekommen sind und unsere Mädels anfeuern. Deswegen war es ein ganz besonderer Moment.
Ist das auch ein Stück weit stolz, weil du sagst, du bist von Anfang an dabei, du hast die Entwicklung gesehen, hast sie sogar mit vorangetrieben, mitgestaltet. Ist das dann auch so ein Zwischenhoch und ein Zwischenfazit, wo man sagen kann, der Frauenfußball hat auch dank mir in den letzten 20 Jahren extrem viel geschafft?
Ja, dank uns. Also da arbeiten ganz viele mit, ne? Viele Kollegen von der Geschäftsstelle, ne? Und deswegen ist es ein Stolz für uns, für den FC, dass der FC sowas schaffen kann.
Bist du damals auch nervös gewesen vorm Spiel? Nochmal anders als vor anderen Spielen?
Als Trainerin, ja. Da war ich vor jedem Spiel Tatsache sehr nervös. Jetzt kann ich es ja sagen, durfte mir zu dem Zeitpunkt nichts anmerken lassen. Aber es ist schon was anderes, an der Linie zu stehen.
Was ist so anders? Ich würde sagen, dass du, glaube ich, auch eine talentierte Trainerin bist, dass du vorangehen kannst, dass du auch Menschen fangen kannst und die richtigen Worte findest. Was empfindest du da so anders?
Na, du hast einfach schon mal in der Kabine einfach mal mindestens 18 Spielerinnen, die dich alle angucken und drauf warten, was für ein Marsch du dann vorgibst. Und du versuchst halt deine komplette, oder so habe ich es gemacht, meine komplette Energie meinen Mädels zu geben und denen einfach immer wieder diesen Mut zuzusprechen in der Phase, die für alle sehr außergewöhnlich waren, weil die genau wussten, dass ich eigentlich nicht die Trainerin bin, aber wir das jetzt gemeinsam wuppen müssen. Und deswegen war das besonders für alle Beteiligten damals.
Kommenden Sonntag beim Highlightspiel dann im Stadion wird sicherlich wieder ein besonderer Moment, im großen Stadion einzulaufen, aber ist natürlich auch für eure Lage in der Bundesliga, für unsere Lage in der Bundesliga nicht unerheblich. Kann man das sagen? Was wiegt dann dieses Jahr mehr? Ist es so das Emotionale oder momentan das Sportliche?
Das Sportliche. Also vor ein paar Wochen habe ich immer davon gesprochen, ich will das Trömmelsch hören oder wir wollen das Trömmelsch hören, aber jetzt ist es ganz klar, wir wollen Tore schießen und wir wollen die 3 Punkte in Köln behalten. Das ist ganz klar. Und da haben natürlich die Fans und die Menschen, die halt eben im Stadion sind, die können die Mädels da unterstützen zu einem großen Ziel.
Wir haben auch eine kleine Überraschung für alle, die zuhören. Wir machen diese Folge ein kleines Gewinnspiel für das Highlight-Spiel, weshalb wir 5x2 Tickets verlosen werden. Deswegen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft gerne eine Mail schreiben an podcast@fc.de. Schreibt uns, warum gerade ihr dabei sein wollt und dann könnt ihr Teil eines wirklich großartigen Fußballereignisses dieses Jahr werden. Bendy, auch wenn du vielleicht dieses Jahr nicht die Traineransprache hältst, aber worauf wird es in dem Spiel ankommen?
Dass die Mädels das zeigen, was sie können einfach und dass sie die Euphorie, die im Stadion herrscht, spätestens nach der Hymne, dass das unsere Mädels dann einfach zu der Topform trägt. Und die Mädels werden es auch merken, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, sobald die halt über die Mittellinie kommen oder ins letzte Drittel, haben wir eine Riesenparty in dem Stadion. Also die Fans gehen ja auch alle mit. Und ja, ich hoffe halt nicht, wenn eine Spielerin ein Tor schießt, dass sie direkt duschen geht vor lauter Jubeln. Ja, aber wir freuen uns da alle sehr drauf.
Wirst du den Pool dieses Jahr füllen und ähnlich wie wir am 11.11. dann im Stadion entsprechend feiern, wenn es für einen Sieg reicht?
Ja, jetzt am Sonntag noch nicht. Das würde ich Tatsache machen, wenn wir im oberen Drittel der Tabelle wären. Aber die Saison ist noch lang und deswegen müssen wir da weiter Gas geben. Und hoffentlich können wir Ende der Saison dann den Pool füllen hier am Geisbockheim.
Dann machen wir das, wenn wir den Klassenerhalt feiern. Dann werden wir hier eine schöne Poolparty bei den FC-Frauen in der Kabine feiern. Das hört sich doch gut an. Ich habe es eingangs gesagt, du bist immer da. Immer da ist unser Motto für die Rückrunde, sowohl im Frauenbereich als auch im Herrenbereich, im Bereich der Partner, im Bereich der Fans. Egal, was auch passiert, hier beim FC hält man zusammen und geht auch durch das Für. Wenn ich dich jetzt persönlich frage, 15 Jahre bald Erfahrung, erster FC Köln, 15 Jahre Köln, was bedeutet für dich immer da?
In guten wie in schlechten Zeiten ist so, dass wir halt auch in schwierigen Zeiten füreinander da sind. Und zwar einmal natürlich wie im Sport, aber auch gemeinsam mit der Geschäftsstelle. Das heißt für mich da.
Wir haben über viele, viele Karrierespiele von dir gesprochen. Dein Bundesliga-Debüt, das Highlight-Spiel, was du jetzt auch von der Seitenlinie verfolgt hast, das Spiel in Berlin. Wir haben im Podcast die Regel, dass der letzte Gast dem aktuellen Gast eine Frage stellt. Und so hat natürlich auch Frank Eimstedt eine eingereicht. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
Hallo Bendy, hier ist der Frank. So, ich habe jetzt für dich die Frage zum Podcast. Und ich würde gerne von dir wissen, du hast ja knapp 300 Ligaspiele, davon 115 für den FC. Und die Damen spielen ja jetzt wieder im großen Stadion. Und da möchte ich gerne von dir wissen, welches war dein emotionalstes Spiel?
Das emotionalste Spiel als Spielerin?
Kannst so beantworten, wie du glaubst, dass es Frank gemeint hat.
Das emotionalste Spiel war damals Tatsache, ich weiß nicht mehr, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, es ging um Aufstieg, letzter Spieltag in Hoffenheim. In der Halbzeit waren wir quasi aufgestiegen, weil wir führten. Und in der zweiten Halbzeit wurde dann Birgit Prinz eingewechselt, die laut meinem Wissen irgendwie damals eigentlich nur die Karriere beendet hatte und die Sportpsychologin war, aber anscheinend eine Spielberechtigung hatte. Das hat irgendwie uns komplett durcheinander gemacht. Auch die Tuba. Und ja, nach 90 Minuten hieß es auf jeden Fall, Hoffenheim ist aufgestiegen und wir nicht. Es war schon ein Gefühlschaos, weil letzter Spieltag, die ganze Saison war hinüber. Und wenn dir eigentlich nur 45 Minuten für einen Aufstieg fehlen und dir eine Einwechslung dann irgendwie so das Knick bricht, das war eigentlich schon so eines dieser Spiele, die ja sehr emotional für nicht nur mich, sondern ich glaube für alle im Team waren.
Wahnsinn, was so Kleinigkeiten dann doch mit dem Kopf machen, ne? Wie man so schön sagt, beim Fußball spielt sich ganz viel zwischen den Ohren ab. Das heißt, der emotionalste Moment muss, wie du sagst, auch gar nicht so der glücklichste Moment deiner Karriere sein. Jetzt übertragen wir das wieder auf deine jetzige Situation als sportliche Leitung. Was kannst du davon mitgeben? Du hast es gelernt, dass einen sowas aus der Fassung bringen kann. Wie gibst du jetzt an junge Mädels, an junge Frauen diese Erfahrung weiter?
Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen bei sich bleibt, sagt man immer gerne. Also sich komplett auf sich und sein eigenes Team fokussiert und dann halt eben den eigenen Matchplan durchbringen will. Und dann ist es eigentlich egal, wer da gerade eingewechselt wird, auch so ein großer Name ist, eine Spielerin, die Rekorde erzielt hat eben. Wichtig ist halt, dass man ja als Mannschaft dann das große Ziel verfolgt und jeder immer mit seiner Leidenschaft und mit seinem Können einfach alles gibt im Team und sich gar nicht so groß ablenken wird oder ablenken lässt von außen.
Wie seid ihr dann damals mit der Situation umgegangen?
Boah, ich glaube, unser Mannschaftsbus, der war noch nicht mal aus diesem Ort. Und wir hatten schon leicht einen im Kessel. Das war damals unsere Art, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten. Wir haben noch lange darüber gesprochen. Natürlich waren sehr enttäuscht. Aber bringt halt nichts, Mund abputzen und weiter geht's.
Aufstiegsfeiern gab es ja danach trotzdem noch.
Ja.
Bendy, lass uns zum Abschluss in unsere letzte kleine Rubrik gehen.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Jetzt haben wir noch nicht ganz 90 Minuten gequatscht, aber es geht um die drei danach. Es geht um drei Fragen zum Abschluss, die sich hier auch immer wieder wiederholen. Die erste davon ist relativ simpel, aber doch zeigt, was so der Alltag von meinen Gästen ist. Was machst du heute noch so?
Ich werde heute keine Spielerin verpflichten. Ich werde sehr wahrscheinlich gleich noch ein paar Mails machen und dann ja, freue ich mich, wenn ich nach Hause fahre. Also zu Hause Füße hochlegen und eine Netflix-Serie.
So schließt sich wieder der Kreis. Wir haben jetzt bald 18:30 Uhr. Das heißt, Frühfeierabend ist jetzt auch nicht dein Ding. Wie sieht morgen die Routine aus?
Da müsste ich jetzt Tatsache jetzt meinen Kalender gucken. Wir haben ein paar Termine drinstehen, auch natürlich ein paar Orga-Themen, aber auch ein paar sportliche Themen. Und ich glaube, der Tag ist gut durchgetaktet aktuell.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Also mit dem FC auf jeden Fall den Frauenfußball weiter nach vorne bringen. So dass der FC, und da sind wir aktuell auf einem sehr guten Weg, auf eigenen Beinen stehen kann. Ich gehe davon aus, dass wir wirtschaftlich gesehen das Ende der Saison schon schaffen. Das ist unglaublich wichtig. Und dass es den Mädels hier am Geisbockheim gut geht, dass wir hier als Club die sportlichen Ziele verfolgen. Und alles Weitere werden wir sehen.
Stück für Stück, Schritt für Schritt. Bendy, was ist für dich der erste FC Köln?
Ja, sehr wahrscheinlich der Club, der mich am meisten geprägt hat, als Spielerin, als Mensch, aber jetzt in meiner jetzigen Funktion. Und ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, dass ich im Club sehr, sehr dankbar bin für viele Dinge, vor allem für die ganzen Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, weil da auch viele Freundschaften entstanden sind. Und ich ein Riesenvertrauen spüre und ich das im Club einfach alles wieder zurückgeben möchte.
Benni, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit zu später Stunde, für ein sehr nettes Gespräch. Und dann wünsche ich euch erstmal jetzt am Sonntag viel Erfolg, viel Spaß. Hab diesmal die Augen offen und genieß auch das, was drumherum passiert, sofern es geht. Für die restliche Saison alles Gute und herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
Danke auch.
Danke dir. Mach es gut.
Tschö.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.